aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Stolz sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Nina Jordis und ihrem Buch »Wenn Teenager leiden« und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Diesmal kann ich es klar sagen, Stolz, das hast du vorgeschlagen als Begriff. Gleich mal alle Verantwortung.
Müsste ich erst mal abgrenzen.
Ja, genau. Ich war kurz so, war es echt stolz? Und dann dachte ich die letzten Tage so drüber nach und merkte, ich verwende diesen Begriff so gut wie nie.
Aha.
Also eigentlich nur in so sich schon widersprechenden Konstruktionen. Also ich erzähle dir, mir ist irgendwas passiert, ja. Ich war so stolz, ich hatte endlich mein Fahrrad geflickt, bin einmal um die Ecke gefahren und bumm, hatte ich wieder einen Platten. Weißt du, so. Aber ich würde dich nie anrufen und sagen, Nora, ich bin so stolz, ich habe den Platten vom Fahrrad geflickt und zwar hinten und du weißt, es ist eine Nabenschaltung.
Ja.
Das wäre nicht mein Stolz oder es wäre nicht mein Wort dafür.
Und im Umgang mit deinen Kindern, also sagst du manchmal sowas wie, ey, ich bin voll stolz auf dich, wie du das gemacht hast oder du kannst stolz auf dich sein, dass du, weißt du, was ich meine?
Nee, also ich erinnere mich so ganz abstrakt an so, kennst du so kleine Kinder, die sich so hinstellen und ihren kleinen Bauch noch so raushalten und so sagen, hab ich alleine Kacker gemacht oder so.
Ja.
Dass man dann sagt, gell, der ist jetzt richtig stolz oder sie auf sich. Aber ich müsste jetzt leider, ich hätte jetzt eine Umfrage hier machen können. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich sage, boah, bist du stolz auf dich oder kannst du stolz auf dich sein? Never say never. Ist nicht mein Lieblingswort so.
Ja, das ist total interessant. Ich glaube, das geht relativ vielen Leuten so, dass sie auch mit dem Wort ein bisschen hadern oder das in ihrem aktiven Wortschatz nicht so nutzen. Und da gibt es auch gute Gründe dafür, über die wir gleich auch nochmal sicher in Ruhe sprechen können. Bei mir ist es tatsächlich total anders. Also ich verwende diesen Begriff des Stolzes in ganz vielen Kontexten. Also ich habe jetzt natürlich keine Statistik, aber es ist so, für mich ist das was sehr Normales. Irgendwie mein Kind kommt nach Hause und sagt, ich habe es geschafft, eine 2 in Mathe zu schreiben oder irgendwas, weißt du so. Oder sage ich, Mensch, wow, da kannst du echt stolz auf dich sein. Du hast drauf gelernt und da kannst du echt zufrieden mit dir sein, so, ne? Und oder auch irgendwelche Sachen, die gar nichts mit Schule zu tun haben oder so, dass ich ganz oft meine Kinder so nachfrage, und bist doch ordentlich stolz auf dich, so, also praktisch, um sie wie so ein bisschen dran zu erinnern, so, hey, du darfst jetzt auch stolz sein. Und ich sage auch oft zu meinen Kindern, ich bin stolz auf dich, dass du dich das getraut hast, dass du das geschafft hast, dass du das probiert hast, irgendwie so. Und ich verwende das Wort tatsächlich auch in Bezug auf mich selbst. Also ich spreche schon auch oft mit meinem Mann zum Beispiel so drüber, wenn wir halt uns unterhalten, wie war der Tag oder so. Und dann sage ich schon oft, boah, ich bin so stolz auf mich. Ich bin in dem Moment total ruhig geblieben. Ich habe nicht rumgeschrien. Ich war der personifizierte Jesper Juhl. Und
aber ist es nicht ironisch dann?
Nein.
Okay.
Das ist echter Stolz.
Weil ironisch kann man das ja ganz super verwenden. Weißt du, oder auch
nee,
so.
Nee, aber ich sage das schon in großer Ehrlichkeit auch.
Aber du bist dann auch stolz.
Ich bin dann auch stolz. Aha. Ich bin dann echt stolz auf mich, wenn ich Sachen gemacht oder geschafft habe, die irgendwie für mich, weiß ich nicht, in dem Moment herausfordernd waren oder so. Und natürlich gibt es manchmal auch so Erzählungen mit so einem Augenzwinkern, weißt du? Aber wir sprechen da relativ offen auch drüber, wie wir so verschiedene Klippen unseres Alltags gemeistert haben, die vielleicht für andere noch gar nicht viel aussehen, aber von denen wir jeweils wissen, die sind für den anderen halt vielleicht gerade schwierig oder so. Und dann erzähle ich von einem Gefühl von Stolz und dann freut mich das auch oder dann bedeutet mir das was, wenn mir dann sozusagen auch zurückgespiegelt wird, sowas wie, ne, also da kannst du auch stolz sein, ne, also ich habe das ja in einem anderen Kontext mal erzählt, dass ich so lange mit dieser Autofahrangst zu tun hatte und dann jahrelang gar nicht Auto gefahren bin, obwohl ich einen Führerschein hatte. Und da war das echt über Monate so ein Thema, dass ich dann abends sagte, und heute habe ich mich getraut, bis zum Kino zu fahren oder so. Also wirklich in so einem Stolz, wie so ein Kind, das sagt, jetzt bin ich zum ersten Mal mit dem Fahrrad durch den Park gefahren oder so. Und dann war das total wichtig für mich, dass man dann sagte, yay, ich bin so stolz auf dich, so ungefähr. Ne? Also wirklich so dieses Ermutigende. Und
Nora, ich muss jetzt nur sagen, eins ist mir nur wichtig. Ja. Die Gefühle, die ja. kenne ich auch.
Ja.
Also sozusagen, ich brauche natürlich auch Rückbestätigung ja. oder geh ins Außen und all diese Dinge. Mhm. Ja? Also sozusagen, ich wollte jetzt nur klar machen, dass ich natürlich auch sicher auf bestimmte Dinge stolz bin oder will, dass du ja. das siehst. Oder ich meine, ich glaube, so Menschen, die sich vor so ein Podcast-Mikrofon setzen, haben immer irgendwie auch so eine Ebene von, wir wollen irgendwie gesehen werden oder vielleicht
gehört
auch gemocht
werden.
Genau, gehört, ja. Das ist uns aber beiden schon klar. Also ja. mir geht es jetzt mehr um die Formulierung, ja. also um das actual Wort.
So. Ja, und für mich persönlich ist es so, das finde ich eben so spannend, ich kenne kaum einen Menschen, der, genau wie du das beschreibst, diese Form von Stolz als Gefühl nicht kennt oder nicht auch nicht manchmal dieses Gefühl von einer gewissen, sag ich mal, Bestätigung von außen im Sinne von darauf kannst du stolz sein, braucht. Und trotzdem wird oft dieses Wort Stolz in dem Kontext nicht verwendet, obwohl es aus meiner Sicht exakt das ist, worum es geht. Also eigentlich ist das Stolz, weißt du, zu sagen, habe ich geschafft, finde ich gut von mir, so ungefähr. Oder hast du geschafft, finde ich toll von dir oder so. Und da frage ich mich eben manchmal, woran das liegt. Und ich habe eben in meinem Leben in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt, um das einfach einmal ganz kurz so zu beschreiben, dass für mich Stolz fühlen zu können, und zwar wirklich ein Gefühl, das ich nicht beschreiben würde als Freude, Dankbarkeit, sondern wirklich als Stolz. Es ist für mich nochmal ein abgegrenztes eigenes Gefühl, dass ich das als eine total kostbare Ressource empfinde, dass ich das Gefühl habe, das stärkt mich in meinem Alltag, stolz auf mich sein zu können, stolz auf meine Kinder sein zu können, stolz auf meine Familie sein zu können. Und in diesem Stolz steckt für mich persönlich überhaupt nichts Arrogantes oder Abwertendes oder, weißt du, ich fühle mich besser als du oder sowas drin. Das ist gar nicht für mich relational zu anderen Menschen, sondern es ist für mich so ein ganz intrinsisches Ding von, ich finde es richtig besonders und wertschätzenswert, was jetzt hier gelungen, passiert, was auch immer ist. Und ich merke eben gleichzeitig, dass total viele Menschen in meinem persönlichen Umfeld diese Gefühle zwar irgendwie auch haben, aber oft keine Sprache dafür haben oder dieses Wort des Stolzes dafür dann sehr vermeiden oder so. Mhm. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob das hilfreich ist, weil es für mich persönlich praktisch so eine Kraftquelle ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist total spannend. Also bei mir fängt es an mit den toten Hosen.
Ja.
Also es gibt 1000 gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns jetzt auf einmal kein einziger mehr ein?
Ja.
Und weil ich glaube, ein Teil der Dinge, wo du gesagt hättest, darauf bin ich stolz, hätte ich jetzt für mich persönlich, und das ist wirklich,
ja.
Be as stolz as you wanna be, hätte ich jetzt eher gesagt, das bin ich halt. Also ich bin Vater.
Ja.
Und damit gehen ganz viele Dinge einher.
Ja.
Gute Tage, schlechte Tage, Herausforderungen, Freude, Wachstum, bla bla bla,
ja,
bla,
ja,
all das, ja, so. Aber an Tagen, wo ich jetzt mir denke, in der letzten Viertelstunde war ich, glaube ich, mal so ein richtig, richtig, richtig guter Vater, so, ja,
ja,
wäre ich, glaube ich, einfach nur alles Mögliche, zufrieden, glücklich. Ich würde es irgendwie meiner Frau erzählen, ich würde mich, so. Und ich würde wahrscheinlich all diese Gefühle fühlen, die du stolz nennst, aber ich hätte es halt so nicht formuliert.
Ja,
und das ist auch erstmal spannend. Und ich würde da gern bleiben und fragen, genau, warum sind wir beide stolz? Und du sagst es und ich sag's nicht.
Genau, ja, genau. Hm? Weil das ist wirklich, also auch so ein bisschen linguistisch, wenn man so ein bisschen schaut, also was bedeutet Stolz? Was sind sozusagen die Bedeutungsebenen? Dann ist das schon auch ein komplexes Wort, das auch teilweise so ein bisschen widersprüchliche Bedeutungen in sich vereint. Weil wir haben jetzt viel von Situationen gesprochen, wo man selbst das Gefühl hat, sozusagen, ich habe was gut gemacht. Ne? Also ich war jetzt die letzte Viertelstunde ein guter Vater. Und dann kann eine emotionale Reaktion darauf stolz sein. Also diese Zufriedenheit mit sich, so ein gewisses Gefühl von, ich habe jetzt vielleicht auch was geschafft, was mir vielleicht in einer anderen Situation nicht gelungen wäre oder wo ich spüre bei mir selbst, dass ich so ein bisschen über mich hinausgewachsen bin an einem Punkt oder etwas geschafft habe, was mir wichtig ist, was ich nicht immer schaffe oder so. Und es erfüllt mich mit so einer tiefen inneren Zufriedenheit und auch mit so einem gewissen Gefühl von, Erfolg oder was geschafft zu haben, irgendwie so. Es ist gar nicht so leicht zu definieren. Und gleichzeitig diese Art von Stolz, die hat ja was sehr direkt mit uns persönlich dann zu tun. Wenn ich auf mein Kind stolz bin, ist das ja schon so ein bisschen eine andere Kiste, weil dann bin ich ja stolz auf was, was jemand anderes gemacht hat. Warum bin ich stolz, wenn mein Kind schwimmen gelernt hat? Ne? Das habe ich ja nicht selber gemacht. So. Und dann gibt es ja noch abstraktere Gefühle von Stolz. Manchmal sind wir ja wir Menschen stolz auf Dinge, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und da gibt es immer wieder Menschen, die sagen, diese Form von Stolz lehne ich komplett ab, weil man dann natürlich schnell bei so Themen ist wie Nationalstolz oder sowas. Ne? Also bist du stolz, Bayer zu sein? Bist du stolz, Deutscher zu sein? Bist du stolz, irgendwas zu sein? Und da gibt es sehr, sehr viele Leute, die dann sagen, wenn man sozusagen anfängt, auf Dinge stolz zu sein, für die man nichts kann, ja, ist man schnell bei so einem toxischen Überlegenheitsgefühl, ich bin besser als du, weil, ne, dann ist man bei so Sachen wie der White Pride Bewegung, wo dann in den USA Leute stolz darauf sind, dass die weiß sind, und das ist ja völliger Bullshit und in jeder Hinsicht einfach total gefährlich und schrecklich. Und trotzdem muss ich persönlich sagen, also es gibt ja so viele Songs, du hast die Toten Hosen zitiert, es gibt auch ein Lied von den Wise Guys, das Stolz heißt, und da sagen die eben so im Refrain, es geht beim besten Willen in meinen Kopf nicht rein, stolz auf einen Zufall zu sein. Und da geht es eben auch um diesen Nationalstolz, im Sinne von niemand kann doch was dafür, wo er oder sie geboren ist, wie kann man denn darauf stolz sein? So. Und ja, rational verstehe ich das, und ich persönlich habe jetzt auch keinen Nationalstolz, ich glaube, es hat auch was viel damit zu tun, dass man halt in Deutschland da auch nicht so hinsozialisiert ist, aber ich kenne durchaus Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die einen gewissen Nationalstolz haben, im Sinne von, ich bin stolz, aus Ghana zu kommen, ich bin stolz, Norweger zu sein oder was auch immer, wo ich nicht das Gefühl habe, dass da so eine Toxizität drin ist, die dann sagt, und deswegen bin ich besser als du. Und ich kenne jede Menge Menschen, die aus verschiedensten Gründen irrationale Stolzgefühle haben. Leute sind stolz, wenn ihr Fußballverein gewinnt, weißt du, obwohl ihre Jungs, ja, oder ihre Mädels, obwohl sie nicht persönlich mitgespielt haben. Ich kenne eine Menge Leute, die sind stolz auf irgendwelche Vorfahren und sagen, mein Opa war das und das, und weißt du, zu wissen, dass er das gemacht hat, erfüllt mich mit Stolz, auch wenn ich das nicht selber gemacht habe. Manche sind stolz auf körperliche Dinge und sagen, ich bin schon mein Leben lang stolz gewesen auf meine Locken, die einfach besonders sind und auf die ich oft angesprochen werde oder was. Also, und ich habe immer so das Gefühl, das ist eigentlich ein ziemlich normales und verbreitetes Gefühl, dass wir manchmal so einen gewissen irrationalen Stolz haben. Aber zumindest in den sozialen Zirkeln, in denen ich mich oft so bewege, weisen sehr viele Menschen das sehr stark von sich und sagen, ich lehne Stolz sozusagen ab und erst recht auf Dinge, die nichts mit mir zu tun haben. Es steht mir gar nicht zu, auf mein Kind stolz zu sein, denn es ist ein eigener Mensch. So, weißt du, was ich meine?
Boah, das war jetzt natürlich ein großer, cooler Rundumschlag. Also beim Nationalstolz, da hätte ich jetzt eingehakt, ob der Nationalstolz sich wirklich nur aus der Geburt speist, bin ich mir nicht sicher. Es gibt ja kollektive Leistungen und Errungenschaften, die ganz oft meistens ja auf einem, wie auch immer, geprägten Narrativ beruhen. Das ist mir schon klar, ja. Wenn es um sowas geht, zitiere ich ja lieber die Antilopengang, Atombombe auf Deutschland, und dann gucken mich immer alle nur böse an. Was ich aber sagen will, ist, also, weil du sagtest, Nationalstolz speist aus Dingen, für die man selber nichts geleistet hat. Mhm. Und das könnte anders sein. Also ich glaube zum Beispiel, besteht man eine Flut gut oder wir schaffen das, könnte man ja mit Stolz konnotieren. Ja. Und dann hätte man ja auch selber dazu beigetragen, dass wir alle bei Rot nicht über die Ampel gehen oder unsere Steuern zahlen oder was auch immer, was man da so stolz sein kann. Ja? So, und ich frage mich, ob es die Ablehnung eines vermuteten Nationalstolzes ist, der mich dazu verleitet, das Wort Stolz an sich gar nicht zu verwenden.
Ja.
Oder ob für mich Stolz eine unzutreffende Beschreibung ist für Dinge, die mich betreffen oder die mein Kind betreffen. Weil da bist du ja dann auch hingekommen. Also Dinge, die mich betreffen, wenn du weißt, wenn Menschen sich so hinstellen und man merkt so, die sind in ihrem Element. Mhm. Die machen das so richtig gut. Die sind das ist ihr Laden, den haben sie irgendwie hochgezogen. Mhm. Oder keine Ahnung, sie zieht sich die Handschuhe aus und sagt, dieses Herz habe ich, das habe ich so operiert, das wird noch 100. Also, weißt du, so, wenn ja. jemand so richtig so in sich ist oder auch sich einfach nur hinstellt und keine Zeichen zeigt von Unsicherheit, sich in der Gruppe bewegt und einfach wie so ein Fisch im Wasser. Mhm. Also all diese Dinge scheinst du ja mit teilweise mit Stolz zu beschreiben.
Also ich sehe schon auch einen Unterschied zwischen mit sich im Reinen sein und stolz sein, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und vielleicht können wir den Stolz aufs Kind vielleicht mal nach hinten schieben, weil sonst wird es ganz kompliziert, weil da weiß ich nicht, ob man da nicht einfach auch ganz viel von sich projiziert. Ich war immer scheiße in Sport, du läufst die 100 Meter in, keine Ahnung, 3 Sekunden, boah, ja, endlich einer von uns, der es schafft. Oder ob man es einfach nur bestärken will, sein liebes, armes Kind auf dem Struggle durch den Sportunterricht und jede Gelegenheit nutzt, um zu sagen, du bist goldrichtig.
Ja, ja.
Und ich bin total stolz auf dich, ob das nicht eigentlich das Gleiche ist. So, jetzt, das war mein kleines Bouquet für dich, jetzt darfst du wieder.
Ja, also ich merke eben, dass für mich persönlich Stolz ein Gefühl beschreibt, das ich jetzt nicht mit einem anderen Wort beschreiben könnte. Also für mich ist sowas wie, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser oder ich fühle mich jetzt gerade im Reinen mit mir oder selbst sowas wie, ich bin heute sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Das ist für mich nicht das Gleiche wie Stolz. Und mir fehlen wirklich die Worte, um das so ganz genau zu differenzieren, aber es ist für mich ein eigenes Gefühl. Und was ich schon spannend finde, ist, dass ich selber, glaube ich, als Kind auch diesen Begriff von Stolz, also auch sowas wie, du kannst stolz sein auf dich oder ich bin stolz auf dich, auch relativ oft gehört habe und zwar wirklich in so ganz unschuldigen Kontexten. Also nie im Kontext von, dass ich jetzt das Gefühl hatte, man ist nur stolz auf mich, wenn ich Einsen schreibe oder sowas. Also weißt du, das kann ja auch so einen Leistungsdruck dann befördern oder das Gefühl einem geben, man muss jetzt irgendwie die ganze Zeit perfekt sein, damit andere auf einen stolz sein können. Sondern es war eher so, das war so ein Grundrauschen in meiner Kindheit, dass es gut und wichtig und richtig ist, stolz auf sich selber sein zu können, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und ich habe da immer wieder auch dieses Wort eben gehört. Und das hat für mich sozusagen gar keine, sag ich mal, doppeldeutigen oder schwierigen Konnotationen gehabt, bis ich sozusagen als ältere Jugendliche dann angefangen habe, mich eben mit solchen Themen wie, ne, auch sowas wie fehlgeleiteter Nationalstolz und solchen Themen zu befassen. Ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, dass ich mit meiner Großmutter eine sehr, sehr enge Beziehung hatte, die sehr viel mit mir gesprochen hat, auch als Kind. Und die kam aus Norddeutschland, hat aber in Süddeutschland gelebt und hat dann aber trotzdem ihr Leben lang diesen norddeutschen Akzent beibehalten. Und ich höre das noch so in meinem inneren Auge, so dieses, da kannst du stolz sein, weißt du, so mit diesem norddeutschen Betonen. Und das habe ich immer als was ganz Schönes empfunden. Und ich glaube, deswegen gebe ich das meinen Kindern auch so weiter. Und was zum Beispiel für mich wirklich so ein spannendes Erlebnis war, vor ganz vielen Jahren, als X noch Twitter hieß und noch nicht Elon Musk gehörte und noch ganz cool war, so als Plattform zum Austausch, war, dass ich da vor vielen Jahren mal was drüber geschrieben habe, über Stolzgefühle von mir selber als Mutter. Und praktisch ganz nah bei mir selbst bleibend geschrieben habe, dass es so ein paar Erfahrungen gab in meinem Leben als Mutter, die mich so stolz gemacht haben wie wenig zuvor in meinem Leben, ja, und habe dann zum Beispiel darüber geschrieben, dass ich sozusagen nach jeder Geburt, die ich hatte, wirklich so eine Welle von Stolz auch gespürt habe, im Sinne von, wie krass ist das denn jetzt gerade gewesen, was ich hier gemacht habe, so, ja, also ich wusste gar nicht, dass mein Körper das kann, so in der Art. Und ich finde das aus meiner Warte total, sag ich mal, eine normale Reaktion unter vielen Reaktionen, dass man kann natürlich auch sagen, ich bin völlig erschöpft und völlig überwältigt und das darf auch alles gleichzeitig sein. Natürlich war ich auch nicht nur stolz, aber ich war definitiv auch stolz und zwar wirklich nichts anderes als stolz im Sinne von, und ich habe darüber dann geschrieben, auch in anderen Kontexten, und ich habe da wahnsinnig viel Gegenwind bekommen. Mir haben dann hunderte Leute geschrieben, dass das nicht okay ist, da stolz zu sein, dass sozusagen angemessene Gefühle wären, Freude, Dankbarkeit, Demut, weißt du, also ich habe da praktisch so eine Liste von Gefühlen bekommen, die ich fühlen dürfte, aber das nicht. Und dann haben Leute geschrieben, dass du schreibst, du bist stolz darauf, ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die nicht in der Form gebären konnten, ist ein Schlag ins Gesicht für Menschen, die sich anders. Und ich habe halt mich, und ich fand das so spannend zu sagen, wir sagen eigentlich immer, alle Gefühle dürfen sein. Weißt du, jeder darf subjektiv beschreiben, wie er sich in welchem Moment fühlt. Wenn ich sage, mich macht es glücklich, Geburtstag zu haben, ist das kein Schlag ins Gesicht für Menschen, die unglücklich sind, Geburtstag zu haben oder irgendwas. Aber wenn ich sage, ich habe mich subjektiv in einer bestimmten Situation stolz gefühlt, kommen auf einmal hunderte Leute und sagen, das darfst du aber nicht. Und das ist, wie gesagt, ewig her, aber hat mich trotzdem noch eine Weile beschäftigt. Nicht im Sinne von verletzt, sondern eher im Sinne von, was ist da los mit diesem Wort, dass das Leute so auf den Plan ruft und so provoziert und dass Leute meinen, einem erklären zu müssen, dass man das quasi nicht fühlen darf oder zumindest nicht äußern darf.
Also das macht mich relativ perplex. Jetzt weniger das Verwenden des Wortes, sondern die negativen Reaktionen oder die, sagen wir mal, das starke Reagieren von vielen Menschen auf diese Formulierung, was ja dein eigenes Empfinden und dein, ist ja deine Sache betrifft. Ich versuche da so hinzufühlen und finde nichts. Also so sehr ich Sprachpolizist sein kann, wenn ich will, ja, so sozusagen. Also so kann man das jetzt eigentlich nicht sagen. Nee, also das ist nicht die korrekte Formulierung. Ich greife da in Butter. Also ich greife da ins Leere. Also ich weiß nicht, warum du darauf nicht stolz sein sollst.
Ja, also ich habe schon das Gefühl, das hatte was mit dem größeren Thema zu tun. Also ich habe mich da auch weiter dann beschäftigt damit und mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, dass halt insgesamt, glaube ich, sehr viele Menschen gerade diesen ganzen Topos von Eltern sein und Eltern werden als einen sehr vulnerablen begreifen, dass sie das Gefühl haben, da gibt es sehr, sehr viel Verurteilung, ne, sehr viel gefühlte Hierarchien, wer macht's richtig, wer macht's falsch. Und mir haben dann eben Leute geschrieben, wenn du dich quasi hinstellst und sagst, ich fühle mich stolz auf meine Geburten, ich fühle mich stolz darauf, dass ich meine Kinder gestillt habe und wie ich die gestillt habe, ich fühle mich stolz auf, dann hat das schnell, ob du das willst oder nicht, auch wenn das dein ganz subjektives Empfinden ist, weißt du, quasi so ein bisschen so eine Blut- und Boden-Mutterkreuz-Konnotation im Sinne von, ich habe das jetzt alles voll super gemacht und krieg da jetzt irgendwie einen Orden, weil ich das richtig gemacht habe oder so. Du warst in einer anderen Richtung unterwegs.
Ach so. Nee, ich habe es jetzt eher als Distinktion verstanden. Also als im Gegensatz zu dir habe ich hier so eine Tip-Top. Ja. Also ja, ich habe hier was auch geschafft, genau, was du nicht geschafft. Also so, ich war übrigens schneller als du. Und dass es dann halt um verletzte Gefühle Dritter geht und man wirft dir das quasi vor, du würdest Gefühle verletzen. Weil besonders anscheinend die Formulierung darauf stolz sein, diese Schmerzen verstärkt. Weil wenn du jetzt nur gepostet hättest, ich freue mich so, dass ich trotz diversester Schrammen, Narben und so weiter ein Kind hab.
Auf die Welt gebracht habe, ja.
Auf die Welt, wie auch immer, ja. Dann hättest du vielleicht auch ein bisschen Post bekommen von denen, die sagen, ich hätte übrigens auch immer gerne eins gehabt und es tut mir weh, dass es nicht ging, aber du wärst, glaube ich, für deinen Stolz nicht beschämt worden. Genau. Und jetzt wäre mich die Frage, warum?
Genau. Und das ist eben das Spannende, dass sozusagen mir Leute sagen, es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich bin dankbar, dass ich ein Kind gebären konnte. Es ist auch okay zu sagen, ich freue mich, aber es ist nicht okay zu sagen, ich bin stolz darauf. Und ich selber habe das Gefühl, dass in dem Zusammenhang ein urmenschliches Gefühl so ein bisschen tabuisiert wird, was ich eben schade finde, weil ich denke, Stolz kann eine total wertvolle Ressource sein. Und wenn ich zum Beispiel, völlig egal auf was, ja, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein Kind geboren, ich habe einen super tollen Nudelauflauf gemacht, ja, was auch immer, wenn ich stolz bin auf was, dann kann mich das doch in meinem Selbstwertgefühl stärken, ohne dass ich deswegen in irgendeiner Weise mich über andere Menschen stellen muss oder sagen muss, und deswegen bin ich jetzt besser als du oder so. Und ich habe da auch mit Leuten drüber gesprochen, die auch mir selber gegenüber in Anführungszeichen zugegeben haben, dass da auch in ihrer Bewertung von, wann dürfen Menschen stolz sein, gewisse Brüche drin sind. Ja, weil ich habe dann mit einer Frau so ein bisschen im persönlichen Kontakt ein bisschen weiter diskutiert und habe dann gesagt, also sie sagte quasi so, es ist einfach ein Schlag ins Gesicht, wenn etwas, was vielen Menschen vielleicht nicht so vergönnt ist in ihrem Leben, wenn dann jemand sich hinstellt und sagt, ich habe das quasi geschafft und ich bin stolz darauf, weil man damit eben auch so diesen Eigenanteil betont im Sinne von, das war jetzt nicht einfach Glück, sondern ich habe da was dafür gemacht. Und damit kann quasi der Eindruck entstehen beim Gegenüber, hättest du dich halt mehr angestrengt. Also das war so das Argument gegen den Stolz, verstehst du? Und dann habe ich gesagt, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Zeitung ein Interview liest mit einem Paar, das goldene Hochzeit feiert, ja, das ist auch nicht jedem vergönnt und das will auch nicht jeder. Und wenn dann aber so ein 70-jähriges Paar sagt, wir sind stolz darauf, dass wir seit 50 Jahren irgendwie immer liebevoll miteinander umgegangen sind, dann würdest du doch nicht Leserbrief schreiben und sagen, diese arroganten Gockel, warum geben die jetzt mit ihrer super langen Ehe an? So, dann würde man sagen, ja, ist doch schön, wenn die da stolz drauf sind. Das wertet doch mich nicht ab, wenn ich das nicht hab oder so. Und da hat dann auch diese Person zu mir gesagt, ja, das stimmt schon. Es gibt einfach Dinge, da kann ich einen gewissen Stolz quasi gönnen und verstehen. Aber gerade im Bereich von Elternschaft finde ich Stolz schwierig, weil es eben so viele Faktoren gibt, die man nicht beeinflussen kann. Und Stolz fühlt sich dann oft danach an, als würden Leute quasi claimen, ich habe es halt einfach besonders gut gemacht, vorbereitet, was auch immer. Und reibe das quasi Leuten rein, bei denen das nicht so war, weißt du? Und ich, für mich entbehrt das so einer gewissen Logik, weil ich eben denke, das wäre der Fall, wenn man sagen würde, ich bin so stolz, ne, auf meine Hausgeburt und jede Person, die, weiß ich nicht, einen Kaiserschnitt hatte, hätte es halt einfach machen müssen wie ich, so. Aber das sage ich ja nicht, wenn ich sage, ich für mich bin einfach stolz darauf, wie das, weißt du, wie ich das subjektiv erlebt habe.
Ja, voll. Und außerdem ist ja, also von dem bisschen, was ich weiß, eine Geburt ja schon auch eine Grenzerfahrung und die geschafft zu haben, also da, das ist ja auch was Aktives.
Klar, natürlich.
Weißt du, das kommt ja nicht überein wie blonde Locken oder was du vorhin als Beispiel hattest. Ja, ja.
Nee, dann hat da schon einen gewissen Eigenanteil.
Worüber ich gerade nachdachte, war, ob das vielleicht auch sein könnte, weil du eine Frau bist. Mhm. Weil ich glaube, also wenn ich dir so über die letzten Monate unseres Podcasts zugehört habe, dann ist ja eine Sache, hast du immer wieder erzählt, dass du auch gut für dich selbst sorgen kannst. Zumindest punktuell und manchmal. Was ich meine ist, wenn ich jetzt einen richtig geilen Nudelauflauf mache, ja, ich habe noch nie einen Nudelauflauf gemacht. Egal, wenn ich einen richtig geilen Nudelauflauf mache, fordere ich auf sehr subtile oder weniger subtile Weise Lob von den Mitessenden ein. Mhm. Also nicht von den Mitessern, sondern den Mitessenden. Also, und wenn die dann mit mir übereinstimmen, dass es ein richtig geiler Nudelauflauf ist, dann freue ich mich dolle. Mhm. Und es könnte sein, dass du einfach stolz bist, dass du einen richtig geilen Nudelauflauf gemacht hast, auch wenn du den ganzen Rest davon einfrierst und jetzt die nächsten 7 Jahre immer sonntags alleine ein Stück von deinem Nudelauflauf isst.
Weil den niemand mag außer mir.
Weil du niemand anderen brauchst, der dir sagt, was für ein geiler Nudelauflauf das ist. Mhm. Und dazu könnte jetzt eben noch kommen, zweiter Gedanke, was ich das meinte mit der Frau, dass es natürlich stolz könnte männlicher konnotiert sein in unserer Gesellschaft. Mhm. Das heißt, hätte dein Mann gepostet, er ist voll stolz, dass er einen Baum im Garten gefällt hat und würde da so neben der Axt stehen. Mit der Axt, weißt du, auf dem Stumpf, mit dem, weißt du, ich meine, ich glaube nicht, dass jemand drunter geschrieben hätte und alle, die wir Stadtwohnungen haben, hassen dich jetzt.
Ja, ja.
Also es waren jetzt 2 Thesen in einem, aber.
Nee, das, ich würde sogar noch was erweitern wollen. Also mir wurde in diesem Twitter-Diskurs damals auch vorgeworfen, ich muss darauf nochmal Bezug nehmen, stolz zu sein auf so Dinge wie, ne, eine Geburt oder eine Stillzeit oder so, sei antifeministisch. Also ich als Autorin, ich dürfe sozusagen natürlich stolz sein auf ein Buch, das ich geschrieben habe zum Beispiel, weil damit würde man quasi dieses klassische weibliche Rollenbild im Sinne von, ich bin zu, ne, praktisch in Frage stellen und durchbrechen. Und es ist sozusagen okay, als Frau stolz zu sein, wenn man in einer, ich sag's so ein bisschen klischeehaft, klassisch männlichen Domäne erfolgreich ist. Also ich darf stolz darauf sein, dass ich mein eigenes Geld verdiene und jetzt nicht aus finanziellen Abhängigkeiten mit meinem Mann zusammen sein muss oder sowas. Aber ich soll nicht stolz sein, dass ich super krasse Stillprobleme überwunden habe und jetzt mein Kind nach 4 Monaten schmerzfrei stillen kann oder sowas. Und das fand ich eben auch so interessant, dass dann teilweise so im Namen quasi des Feminismus, ja, den es ja auch in dieser Einheitlichkeit nicht gibt, sondern es ist ja auch so eine zersplitterte Geschichte, aber quasi wie gesagt wurde, wenn du auf was stolz bist, was eben auch gesellschaftlich und kulturell mit einer Weiblichkeit konnotiert ist, ja, dann betonierst du quasi dieses Frauenbild so. Also ich fand es wirklich wild, welche, ich sag mal, politischen, gesellschaftlichen und sonstigen Verantwortlichkeiten mir da in gewisser Weise auch zugeschrieben wurden. Auch nicht nur in dieser einen Diskussion, sondern auch schon in anderen Kontexten, wenn ich über sehr subjektive Gefühle letztlich ja gesprochen habe, weißt du? Und es ist ja nicht so, dass diese Gefühle von Stolz, dass man die immer so bewusst hat, sondern manchmal stellt man einfach fest, ach krass, darauf bin ich jetzt stolz, das wäre mir gar nicht vorher klar gewesen, aber das ist jetzt anscheinend so. Und dann kann ich das halt äußern oder nicht, aber das ändert ja nichts daran, dass ich den Stolz habe. Und ich persönlich denke halt ganz oft, wenn ich so ein Stolzgefühl in mir spüre, an genau solche Momente mit so kleinen Kindern, die ja auch oft intuitiv wahnsinnig stolz sind auf irgendwelche Dinge, bevor ihnen irgendjemand das Konzept von Stolz mit allen Komplexitäten erzählt hat. Also ich habe so dieses innere Bild vor Augen, als meine Kinder laufen gelernt haben. Das ist ja so ein Prozess, ne? Und dann hangeln die sich am Sofa entlang und so. Und irgendwann machen die diese ersten freien Schritte und haben diese weit aufgerissenen Augen. Und es ist so also ein bisschen zwischen Entsetzen und Stolz und fuck, Glück und auch so einer Überforderung. So, oh, ich laufe hier jetzt krass, ich halte mich nirgendwo fest. Und dann fallen sie ja auch schon um. Aber das ist doch auch so ein Moment, wo man so richtig merkt, dass die so staunen über sich und sagen, krass, ich wusste nicht, dass ich das konnte, sozusagen. Und nahezu alle Eltern gehen da automatisch in so eine positive Verstärkung und knien sich dann gegenüber und klatschen in die Hände und sagen, wow, du bist 3 Schritte gelaufen, super gemacht und so und freuen sich da total mit. Und ich würde behaupten, die meisten Eltern spüren in so einem Moment eine Form von Stolz, ob sie das so benennen oder nicht. Und zwar nicht Stolz im Sinne von, ha, mein Kind hat schon mit 10 Monaten laufen gelernt, deswegen bin ich das bessere Elternteil, sondern wirklich einfach auch so dieses sich mitfreuen über einen Erfolg, über eine Errungenschaft, über was Besonderes, was da gerade passiert. So. Und ich denke oft an dieses, sozusagen diese ganz unschuldige und aus meiner Sicht überhaupt nicht in irgendeiner Form negativ zu sehende Gefühlslage in so einem Moment und denke dann, warum sollte es jemals falsch sein, auch als erwachsene Person, dieses eigentlich sehr befriedigende und schöne Gefühl zu haben? Völlig egal, ob ich ein Manuskript fertiggestellt habe, ob ich einen Nudelauflauf gemacht habe, ob ich ein Kind geboren habe. Also was ist denn bitte, wem schadet das denn, dieses Gefühl zu haben und da sozusagen Zugriff drauf zu haben? Und ich habe ja vorhin von Stolz als Ressource gesprochen, und ich werde oft von Leuten gefragt, wenn ich irgendwo bin, so ein bisschen dieses, hey, du wirkst recht selbstbewusst, wo kommt denn das her oder so? Und ich habe wie alle Menschen natürlich auch Momente, wo ich nicht selbstbewusst bin und wo ich Selbstzweifel habe. Und also völlig klar. Aber ich glaube, eine Quelle meines Selbstbewusstseins ist auch, dass ich solche Momente von Stolz, die einfach kommen, über mich kommen, in gewisser Weise auch, sag ich mal, wahrnehmen und genießen kann und einfach sagen kann, ja, fühlt sich gut an, haben wir gut gemacht oder so. Und auch bei Gefühlen von Stolz auf Dinge, für die ich absolut nichts kann, diesen Stolz quasi trotzdem so mitnehmen kann, weißt du? Also einfach als so, schadet ja nicht, so eine Ressource anzuzapfen, wenn sie sich gerade bietet. Ohne daraus irgendwas, weiß ich nicht, Abwertendes, Negatives abzuleiten oder so.
Ja, also auf jeden Fall keep it. Ich überlege nur, ob Stolz einfach auch eine soziale Konstruktion ist. Also ein bisschen schief finde ich das Bild, sozusagen, es ist ein Urgefühl und deswegen sollten wir es nutzen versus, es gibt ja ganz viele soziale Interaktionen, gesellschaftliche Geschichten, wo wir Stolz nicht zulassen oder wegmoderieren oder wegdrücken oder so. Und ich glaube, man kann nicht immer argumentieren, es ist ein Urgefühl oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht ausgebildet, wie man das nennt. Es ist so ein Ur. Deswegen ist es gut, weil das gelte ja dann auch für Wut oder für Triebe oder für all die möglichen Dinge. Und die haben wir ja auch gesellschaftlich.
Die müssen wir auch einhegen, sozusagen.
Haben so wir ja auch die eingehegt, sodass ich sagen würde, also wenn du jetzt hier jedes Mal dieses vor Wut dein Podcast-Mikrofon durch die Gegend feuerst, würde ich auch nicht sagen, die Nora, die ist einfach noch richtig in Verbindung mit ihren Urgefühlen. Ja, so.
Ja.
Aber ich will dir den Stolz nicht wegnehmen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es daher kommen könnte. Weil gerade im Umgang mit Kindern erlebe ich oft so zweischneidige Signale. Also du hast ja einerseits dieses also du sagst es, ich sage es anders zu meinem Kind.
Ja.
Boah, da kannst du richtig stolz drauf sein. Du hast jetzt da in Mathe die 2 oder was auch immer. Und das gleiche Kind, wenn es am Nachmittag 3 Freunde zu Besuch sind und du weißt genau, die haben alle, der eine ist, keine Ahnung, von Versetzung gefährdet und die anderen beiden haben eine 3, dann würden viele Eltern, ich weiß nicht, ob du auch, dem Kind irgendwie verbal, nonverbal suggerieren, du hast jetzt schon 3-mal auf deine 2 hingewiesen, ist jetzt gut. Du beschämst die anderen, weißt du so.
Und, ja, und, absolut. Das ist ein sehr spannender Punkt. Wo kippt dann auch ein völlig unschuldiges und wirklich nur bereicherndes Stolzgefühl, das ja ein inneres Gefühl erstmal ist, auch in eine Form von Arroganz und dann teilweise auch in eine Form von eben doch sich als was Besseres fühlen, andere beschämen, so, oder?
Nee, Entschuldigung, ich meine was anderes.
Ja.
Ich habe die 2, du hast die 3.
Ja.
Ja. Und selbst wenn ich einfach nur sage, hey Nora, ich habe eine 2. Und was hast du?
Mm.
Jetzt sag du mal, was du hast.
Ich habe eine 3.
Mehr mache ich ja gar nicht. Ich sage ja nicht, oh, du bist ein bisschen doof, oh, du bist ein Mädchen. Ja.
Und es macht trotzdem weißt du
so?
Was.
Sondern einfach nur, ich glühe so in meinem Zweierstolz hier. Ja?
Ja.
Ich wollte nur sagen, es geht nicht nur darum, jemanden herabzusetzen oder damit sozusagen böse, also ich meine nicht den bösen Stolz,
ich meine
einfach nur, du glühst vor Freude über deine 2 und trotzdem wird dir jemand sagen, ganz ehrlich,
keep it down. Ja.
Und dann sagt du, ist es ja eigentlich eine total komische Doppelbotschaft.
Ganz genau.
Ich finde es voll super, dass du eine 2 hast, aber hängst nicht so an die große Glocke. Hä? Also es ist ja eigentlich total weird, was wir da manchmal unseren Kindern sagen.
Das ist super wichtig, dass du genau darauf hinweist. Also, das ist nämlich, glaube ich, genau diese Komplexität. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum und selbst wenn unser eigenes Gefühl von Stolz in der Situation sehr unschuldig sein mag, also nicht im Sinne von, ne, ich will jetzt jemand anderen beschämen oder herabwürdigen, macht natürlich mein Stolz auf eine Situation oder auf eine Errungenschaft oder was auch immer möglicherweise was mit einem Gegenüber. Und wir leben eben in einer Gesellschaft, in der unglaublich viel gewertet und bewertet wird, ne, wo sozusagen sehr schnell Hierarchien entstehen. Und manchmal wirklich auch in Situationen, wo das ja schon fast so ein bisschen absurd ist. Also ich habe das wirklich schon öfter erlebt, dass ich quasi irgendjemand kennengelernt habe. Und dann fragt jemand, haben Sie Kinder? Sage ich, ja, 4. Und dann sagt die Person, oh, ich habe nur 1. Und das klingt dann manchmal schon fast, weißt du, nach so einer, ich habe die schlechtere Schulnote, was ja völliger Quatsch ist, weil es ja dann nicht darum geht zu sagen, je mehr, desto besser. Und trotzdem entsteht dann da manchmal, ganz oft sagen Leute, ich habe nur 1 oder ich habe 2 und ich bin trotzdem schon überfordert. Also so ein bisschen, weißt du, und sofort sortiert sich quasi so eine soziale Hierarchie. Und ich kenne absolut solche Momente, wo ich, also sowohl, wo ich als Kind, als selbstbewusstes Kind in Anführungszeichen so ein bisschen eingebremst wurde, im Sinne von, du darfst stolz sein, aber sag das jetzt mal nicht so, als auch, wo ich meine eigenen Kinder eingebremst habe, so im Sinne von, du kannst einmal erzählen, dass du jetzt Seepferdchen gemacht hast, aber jetzt ist auch gut so, weißt du, weil man natürlich selbst dann auch ganz schnell an so ein Schamgefühl kommt, im Sinne von, niemand soll sich schlecht fühlen und ich will da auch meinem Kind eine gewisse Rücksichtnahme beibringen. Und das ist genau, glaube ich, der Knackpunkt und der schmale Grat und auch der Grund, warum ich sozusagen auch als Erwachsener teilweise noch natürlich zurechtgewiesen wurde für mein Stolzgefühl, weil letztlich ist das ja dieselbe Situation in Grün. Ne? Du hast erstmal ein unschuldiges Gefühl, du sprichst darüber, aber wo kippt das dann, dass andere sich in deiner Gegenwart schlecht fühlen? Und wenn das natürlich in einem öffentlichen Medium passiert, also sowas wie einem sozialen Netzwerk und du da dann hunderttausende Leute hast, die zu deiner ne, zwei in Mathe quasi in Reaktanz gehen, dann wird es eben schnell ein hochemotionales Ding. Und das ist tatsächlich auch der einzige Punkt, wo ich auch selber eben mit diesem Stolz-Thema immer wieder so ein bisschen struggle, weil ich sozusagen einerseits Stolz zu empfinden und es auch als Stolz zu benennen, als eine Ressource empfinde, weil ich das Gefühl habe, das hilft mir, das bringt mich weiter im Leben, das tut mir gut. Und gleichzeitig, ne, gebe ich das an meinen Kindern auch weiter. Und ich habe aber gleichzeitig auch das Bedürfnis, das sozusagen einzufangen und zu rahmen und zu sagen, dieses Gefühl darf aber nicht dazu führen, dass andere sich schlecht fühlen, dass du dich über sie erhebst. Das kann auch passieren, ohne dass man das will und so weiter. Und mir ist das definitiv als Kind und Jugendliche immer mal wieder passiert, dass sozusagen mein Stolzgefühl als eine Form von Arroganz auch gelesen wurde, sozusagen interpretiert wurde. Und dass das auch dann teilweise schwierig für mich war, dazu zu überlegen. Also man fühlt sich dann ja ungerecht behandelt, weil man so ein bisschen denkt, ich habe dir doch nichts getan, ich habe doch nur ein Gefühl geteilt. Weißt du?
Ich überlege gerade, ob die Gegenreaktion auf Stolz einfach bei uns hier jetzt so gesellschaftlich gelernt einfach schon auch ein, also irgendeine Form von Beschämung, irgendeine Form von back in your basket ist. Also auch letztlich zu deiner Twitter-Geschichte, wer nämlich den Kopf zu stolz raussteckt, könnte sein, dass eine Gruppe, keine Ahnung, stell dir 6 Leute vor, die fahren alle auf eine Berghütte, die kennen sich alle ungefähr gleich lang und alle so. Jeder kriegt mal den Spotlight, so. Aber wenn einer zu oft oder eine, und ja, Geschlechtsunterschiede spielen da weiterhin eine Rolle, den Kopf quasi raussteckt, kann es gut sein, dass die Gruppe anfängt, je nach Freundesgrad, zu spötteln, zu ironisieren, ja, ne, dieses, ja, da kannst du aber stolz drauf sein. Ja. Oder es halt einfach eine auf die, über die Rübe gibt. Ja. Also als würden wir, und da bin ich jetzt erst jetzt in unserem Podcast drauf gekommen, als würden wir das gesellschaftlich stolz ab einem gewissen Level und sozialem Rang und so weiter und so fort sanktionieren.
Ja. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, es gibt ein gewisses Maß an Stolz, ist sozusagen gesellschaftlich akzeptiert, wobei auch da sozusagen Einschränkungen vorherrschen, worauf du quasi stolz sein darfst und worauf nicht. Und das hat aber was mit Geschlecht, aber auch mit sozialer Gruppe zu tun. So.
Also es gibt ja. Ne,
auch so dieses, also es gibt ja in Kreisen von, also in, und unter lauter Professorinnen und Professoren gilt ja auch so ein gewisses Understatement als total wichtig, dass man eben seine Titel nicht nennt, dass
nicht
man
nicht alle aufschreibt.
Weißt du, eher so immer so ein bisschen tief stapelt in dem Wissen, wir hier sind alle so eine gewisse intellektuelle Elite, da wäre das jetzt voll peinlich, irgendwie so aufzutrumpfen irgendwie. Und das gibt's in anderen Kontexten auch, also so gewisse soziale Codes, worüber darf man quasi sprechen und stolz sein und worüber nicht. Und manchmal steckt gerade darin, also auch so in diesen Feinheiten, auch eine Form von Beschämung teilweise des Gegenübers, wenn man diese Codes nicht versteht. Also das
ist aber nochmal, also
ein eigenes
super
Thema,
ja. Anderes Thema, genau. Ja. Also sozusagen, wie Eliten sich schützen oder wie kleine Gruppen sich abgrenzen und man die Codes nicht versteht, weil man einfach Arbeiterkind ist und so weiter und so fort. Genau.
Aber ich glaube, dass das Thema Stolz da schon auch sozusagen diesen unterschiedlichen sozialen Rollenerwartungen folgt. Also es gibt, glaube ich, soziale Kontexte, in denen kannst du dich hinstellen und sagen, hier, das ist mein Ferrari und ganz unverhohlen stolz darauf sein und kriegst da sozusagen Bewunderung und Anerkennung dafür. Und in einem anderen sozialen Kontext würde man sagen, was ist das für ein komischer Typ, der sich hier hinstellt und auch noch auf seinen Ferrari hinweist. Weißt du, was ich meine?
Also als würde man sagen, stolz, sozusagen 10-20% stolz sind okay, mehr nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, Nora, ich bin so stolz, dass wir diesen Podcast immer noch machen, würden, glaube ich, alle unterschreiben. Wenn ich jetzt sage, ich bin einfach stolz, dass wir der allergeilste Podcast in der deutschsprachigen Podcast-Welt sind und zwar für nicht nur für Familien und Eltern, sondern für alle generell.
Dann würde man sagen, Oliver ist was etwas zu Kopf gestiegen.
Ja, da gäbe es wahrscheinlich Gegenwind. So. Ja. You decide what is true.
Ja, und das ist halt aber ein spannendes Thema, weil ich finde tatsächlich, genau wie du sagst, ich finde diese soziale Rücksichtnahme und Kindern das auch zu vermitteln und zu sagen, was macht das mit meinem Gegenüber, wenn ich das und das sage, finde ich wichtig. Und ich mache das mit meinen Kindern auch. Manchmal zu sagen, guck mal, wenn du jetzt da und darauf hinweist und dein Freund oder deine Freundin ist dann darüber traurig, das ist doch nicht schön. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, subjektiv, dass sehr viele Menschen so stark dahingehend sozialisiert sind, insbesondere viele Frauen, quasi bloß ihr Licht unter den Scheffel stellen zu müssen, um niemanden zu verletzen, zu verärgern, um bloß nicht arrogant zu wirken, dass sie sich selbst dann aber auch diese Ressource, stolz fühlen zu können, selbst innerlich, quasi abtrainieren. Und ich kenne so viele Menschen, die quasi, selbst wenn man ihnen von außen spiegelt, das hast du toll gemacht oder das ist doch echt ein krasser Erfolg oder das ist was Besonderes, immer sofort das so zurücknehmen und so dieses, das ist doch eine Kleinigkeit, das ist mir nicht schwer gefallen, ich hatte ja auch Hilfe, es gibt andere, die können das noch viel besser und so. Ich habe das Gefühl, sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne, fallen sehr viel leichter in die Selbstabwertung als in ein Gefühl von Stolz. Sie haben sehr viel mehr eingeübt, sich selber zu kritisieren, sich selber harsch zu bewerten, als stolz auf sich zu sein.
Definitiv ja, und ich glaube, wir können all denen gar nicht genug Stolz und genügend auch zeige deinen Stolz ein bisschen mehr wünschen. Mm. Ich habe jetzt nur ergänzend noch drüber nachgedacht. Wenn die These stimmt, dass zumindest unsere Gesellschaft, ich weiß es nicht, wie es woanders ist, Stolz beschämt ab einem bestimmten Level, dann könnte es sein, dass wir das wissen und deswegen, dass wir unserem Kind, wenn wir sagen, hör auf mit deinem Mathezweier hier anzugeben oder mit deinem Seepferdchen, dass wir das nicht machen, auch wenn wir das sagen, weil wir nicht wollen, dass es die anderen beschämt, sondern dass wir sagen, Achtung, du gehst ins Feuer.
Ja.
Du kriegst aufs Maul, wenn du hier weiter so angibst, wenn du weiter so stolz bist. Und das war mir jetzt komplett neu am, am vorläufigen Teilende dieses Gesprächs, dass ich dachte, vielleicht machen wir das gar nicht aus selbstlosen Gründen.
Ja.
Hör auf, die Dreierkinder zu beschämen, sondern Vorsicht vor den Dreierkindern. Du wirst eine Reaktion auf deinen Stolz bekommen, wenn du auf Twitter zu stolz bist, auf deinen Zweier oder auf deine Geburten.
Ja, das halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Ich glaube, dass tatsächlich, dass da nicht um uneigennützige Dinge geht, sondern dass wir oft unseren Kindern, genau wie du sagst, eine ziemliche Doppelbotschaft mitgeben, nämlich einerseits, du bist für mich was ganz Besonderes und ne, ich bin auch stolz auf dich und auch du darfst in gewissen Dingen stolz auf dich sein, aber bloß nicht zu sehr, bloß nicht zu sichtbar, bloß nicht, wie du sagst, den Kopf quasi so weit rausstrecken, dass du einen auf den Deckel bekommst, sondern du sollst schon auch schön in der Mitte mitschwimmen, denn dann bist du am sichersten irgendwie, weißt du?
Ja, aber ich finde, es macht trotzdem einen Unterschied, ob ich dich beschäme, indem ich sage, du jetzt mal mit deinem Zweier, jetzt hör mal auf, du gibst dem Tim-Tom ein schlechtes Gefühl. Oder ob ich dir einfach sage, du kannst dich schon freuen, liebe Nora, aber kann halt sein, dass Tim-Tom dir eine drüber zieht. Das ist eine andere Message. Ich finde, dass es zumindest nicht eine doppeldeutige Botschaft ist, als wenn ich dir sage, ich bin stolz auf dich und du sollst rausgehen und dich freuen. Aber eins musst du wissen, haters gonna hate und es gibt Gegenwind zu allem.
Ja, ja.
So, ja. Und das soll aber nicht heißen, dass man es nicht, also ich will nicht so klingen, als würde ich von Stolz, von öffentlichem Stolz abraten.
Ja,
aber
ich
freue mich nur gerade so einen Mechanismus, wie wahrscheinlich 100.000 Leute vor mir schon längst erkannt haben, ich habe ihn halt jetzt erkannt, dass es mehr Sinn macht, warum man seinem Kind sagt, in Maßen.
Ja, also ich persönlich versuche tatsächlich bei meinen Kindern, und da geht es jetzt auch nicht nur um Stolz, aber um alle möglichen solchen Themen, eher das zu vermitteln, was du sozusagen gerade so ein bisschen als zweite Botschaft formuliert hast. Also so dieses, du hast jedes Recht, stolz zu sein. Du hast jedes Recht, auch jedes andere Gefühl zu haben und auch in Anführungszeichen anders zu sein, dich abzuheben. Ne? Also das Ziel ist nicht, dass du nie auffällst oder dass du immer quasi mitschwimmst und dass niemand sich jemals an dir reibt oder sich von irgendwas, was du sagst oder machst, angegriffen fühlt oder gepiekt fühlt so. aber du musst wissen, dass es diese Reaktionen geben kann und du musst die so ein bisschen einordnen können. Ne? Aber es ist natürlich auch nicht leicht und es ist immer ein Balanceakt, gerade bei jüngeren Kindern, weißt du, also wie man so komplexe soziale Regeln vermittelt. Und ich habe auch schon definitiv Kindern mehr oder weniger, ich sag mal, den Mund verboten und relativ brüsk in irgendwelchen Situationen, so jetzt wechseln wir mal das Thema. So, ja,
weil genau, das kenne ich auch,
dachte, das läuft jetzt gerade in keine gute Richtung und mein Kind hat noch nicht altersgerecht einfach diese Social Awareness auch zu merken, wie das jetzt auf andere wirkt oder wirken könnte.
Die anderen sind nicht nur deine Bühne, ne? Sondern ja, die anderen sind ein Resonanzraum. Ja.
Ja, ja.
Cool.
Spannend, oder?
Sehr spannend. Und ich bin gespannt, ob uns jemand schreiben will, wie er oder sie es so mit dem Stolz hat.
Ja.
Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr an die stolzesten PodcasterInnen des Universums schreiben, an podcast@nora-imlau.de. Und damit, liebe Nora, kommen wir zur Sponsorin der aktuellen Folge und es folgt deswegen etwas Werbung. Ja, Nora, unsere aktuelle Folge wird von Dr. Nina Jordis gesponsert. Den Doktortitel lässt man ja bei AutorInnen dann weg und sie hat nämlich ein Buch geschrieben, Wenn Teenager leiden, Einblicke in die stille Welt psychisch belasteter Jugendlicher.
Ja, und das wollen wir allen ans Herz legen, die vielleicht auch jüngere Teenager oder Kinder, die gerade erst ins Teenageralter kommen, begleiten oder eben auch schon ältere Jugendliche haben. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr leicht lesbares Buch, in dem Nina 6 Fallbeispiele aus ihrer psychotherapeutischen Praxis vorstellt von Jugendlichen, die unterschiedliche psychische Probleme haben, von Depressionen über sowas wie Online-Spielsucht und dann eben sehr genau schildert, was geht in diesen Jugendlichen vor, welche Unterstützungsangebote brauchen die. Und das ist ein Buch, das sowohl sich für Eltern eignet oder für Fachkräfte, also Lehrkräfte oder Menschen, die sonst mit Jugendlichen arbeiten und da einfach sich mehr einen Einblick verschaffen wollen. Was geht in diesen Jugendlichen vor? Woran erkennt man auch, dass sie psychische Probleme entwickeln? Welche Hilfen brauchen sie? Das ist aber auch ein Buch, das die Jugendlichen selbst lesen können. Also in dem Buch sind ausführliche Erfahrungsberichte drin, in denen die Jugendlichen selbst zu Wort kommen, beschreiben, wie sie sich gefühlt haben, wie sie sich jetzt fühlen, was bei so einer psychotherapeutischen Sitzung passiert, ne? Also wie funktioniert Therapie, genau. Worauf muss ich mich da einstellen? Und das kann natürlich auch sehr mutmachend sein, zu sehen, das ist jetzt nicht so total cringe und man muss sich da irgendwie hinlegen und auch bei der ersten Sitzung einfach alles auf den Tisch legen, sondern das ist ein Beziehungsprozess, das ist auch was sehr Selbstbestimmtes, wo Jugendliche letztlich in der Hand haben, was sie wann mit wem wie teilen wollen oder eben auch nicht. Das kann sehr mutmachend sein, kann Jugendlichen auch aufzeigen, dass sie absolut nicht alleine sind mit ihrem Empfinden, sondern dass es sehr, sehr weit verbreitet ist, gerade in der Pubertät, auch mit seelischen Problemen zu kämpfen zu haben. Und wir finden das total gut, dass Nina Jordis da so eine Lücke schließt, also so ein Buch, ne, das so für Eltern und Kinder von beiden Seiten das so betrachtet, ist mir bisher nicht untergekommen vorher. Und deswegen also eine Empfehlung, dass ihr euch das bestellen könnt, gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Mich hat so ein bisschen an die Aufklärungsbücher erinnert, weißt du, wie ich meine? Ja. Also die man dann so, die man auch einfach mal so rumliegen lassen kann. So.
Ja, also, ja.
Ich finde die Ansprache ziemlich gut. Ne? Da stehen so Sachen drin, eben wie auch versteck dich nicht, sei mutig. Stell dir vor, du findest jemanden, der dich versteht, dir hilft oder sogar das Gleiche durchmacht. Hört sich das gut an, dann entscheide dich, mutig zu sein. Also so eine Ansprache, die vielleicht auch jugendlichen Menschen die für die passend ist. Man merkt einfach, dass sie vom Fach ist, die Autorin. Und deswegen, genau. Das Buch könnt ihr, glaube ich, überall bestellen. Ihr wisst, wir lieben den kleinen, unabhängigen Buchhandel. Es gibt aber ganz genauso auch ein E-Book. Wer also das einfach schnell auf den Reader ziehen will, auch für den ist gesorgt. Ich würde euch den Titel nochmal in die Shownotes packen und vielleicht auch einen Link zu irgendeiner Buchhandlung, falls ihr das ganz einfach haben wollt. Ganz genau. Vielen Dank.
Genau, vielen Dank.
Und damit kommen wir zum Postfach, gucken mal, was sich da getan hat.
Ja, wir wollten heute eine Nachricht von Heidi vorlesen, die selbst psychologische Psychotherapeutin ist und uns eine ganz nette, längere Mail geschrieben hat. Deswegen teilen wir uns die beim Vorlesen auf. Ich fange an. Liebe Nora, lieber Oliver, schreibt sie, ich liebe euren Podcast und besonders die Art, wie ihr fundiertes psychologisches Wissen mit so viel Nahbarkeit und Alltagsrelevanz besprecht und vermittelt. Vielen Dank. Ich bin selbst Mama von 3 Kindern, psychologische Psychotherapeutin in Ausbildung und habe mich gerade in der letzten Schwangerschaft und Elternzeit tief in so manche Podcasts für bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern eingehört. Ich fühle mich so gesehen in dem, was ihr an- und aussprecht und möchte am liebsten allen Eltern euren Podcast ans Herz legen. Ist das nicht schön? Daher ein fettes Danke und meine tiefe Wertschätzung von ganzem Herzen für euch.
Hui.
Oliver, dann, ich hoffe, das macht dich stolz, das zu hören.
Wir sind ja auch der geilste Podcast von allen. Aber ja, vielen Dank. Und sie schreibt weiter, noch ein kleiner Anstoß zu eurer letzten Folge. Nora, du beschreibst die kognitive Dissonanz als einen Zustand der Annahme und Lösung für bestehende Spannungszustände bei unvereinbaren Meinungen oder Werten. Tatsächlich beschreibt die kognitive Dissonanz in der Psychologie und Psychotherapie aber den bestehenden Konflikt und die daraus folgende Anspannung, also ein unangenehmes Gefühl. Um dieses zu lösen, werden dann verschiedene Strategien angewandt, wie zum Beispiel Teilaspekte verdrängen, sich rechtfertigen etc. Du beschreibst das in der Folge sehr gut. Die Ambiguitätstoleranz, die du, wie ich finde, in eurem Podcast unfassbar gut immer wieder darstellst, ist die Lösung des Spannungszustands über Akzeptanz desselben. Also die Spannung anzunehmen, ohne sie durch Vermeidungsstrategien wegzuschieben. Das ist eine sehr hilfreiche Fähigkeit für psychische Stabilität und bei weitem nicht einfach. Es ist toll, wie euer Podcast diese Fähigkeit mit jeder Folge vermittelt, da ihr dem sowohl als auch immer wieder Raum gebt. Die besten Grüße und eine wunderbare Woche, Heidi.
Wunderbar.
Geil, wie die das erklären kann, hä?
Super. Ja, wunderbar. Ja, und so hilfreich. Das ist ja eine Bezugnahme gewesen auf unseren Podcast. Ich weiß es doch auch nicht, wo wir eben über diese Ambivalenzen und Unsicherheiten gesprochen hatten vor ein paar Wochen. Und wir sind erst jetzt dazu gekommen, diese Nachricht vorzulesen. Aber ich fand es wirklich total spannend, weil ich hatte genau das versucht zu sagen, aber war einfach nicht so präzise in meinen Worten. Und jetzt hat uns sozusagen eine Fachfrau das nochmal ganz präzise erklärt und dargelegt und vielen Dank dafür.
Voll, vielen Dank. Und damit würde ich sagen, liebe Nora, vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.